Es ist Juli 2024. Deutschland träumt das zweite Fußball-Sommermärchen und bei den meisten von uns stehen die Ferien vor der Tür. Ein bisschen fühlt es sich an wie Urlaub von der Dauerkrise und der ist bitter nötig. Die Folgen der Corona-Krise sind noch lange nicht verarbeitet, weder ökonomisch noch mental. Und seit gut zwei Jahren zwingt uns Russlands Krieg gegen die Ukraine in eine Zeitenwende, die vielen Menschen Angst macht. Als Reaktion auf all das sind in Europa rechtsextreme, aber auch Linksaußenparteien erstarkt. In Deutschland hat die AfD gute Chancen, bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg stärkste Partei zu werden. Und auch dem Bündnis Sahra Wagenknecht werden gute Ergebnisse vorausgesagt. Ein Grund für das Erstarken der Ränder? Die Parteien der Mitte sind sich in wichtigen Politikfeldern uneins, wirken auf viele handlungsschwach und bei Grundsatzfragen ideologisch verhärtet. Streit um Haushalt und Migration. Wie konsensfähig ist die politische Mitte? Das ist mein Thema heute. Schön, dass Sie dabei sind. Und das sind meine Gäste. Irene Mihalic, erste parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion der Grünen. Und Thorsten Frey von der CDU, auch erster parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion, der aus CDU und CSU. Willkommen im Studio in Bayern.
Dankeschön.
Danke.
Frau Mihalic, seit Wochen diskutiert jetzt die Ampel um den nächsten Bundeshaushalt und seit Wochen tagt eine Spitzenrunde nach der anderen. Jetzt haben wir heute gehört, es soll dann endlich Mitte Juli eine Einigung geben. Schaffen Sie das?
Also ich bin zuversichtlich, dass wir eine Einigung zum Haushalt hinbekommen werden und ich halte das auch für notwendig, dass wir uns in dieser Frage einigen, denn wir brauchen natürlich eine stabile Grundlage für unsere Politik in der kommenden Zeit und das ist auch unser Anspruch und deswegen sind wir da auch kompromissfähig und also ich bin gespannt, wie dann am Ende die Einigung aussehen wird, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass sie kommt und dass das Bundeskabinett demnächst einen Haushalt vorlegen wird.
Was lässt Sie denn da konkret hoffen, dass Sie das jetzt in den nächsten zwei Wochen hinkriegen, was Sie in den Wochen zuvor nicht hinbekommen haben?
Naja gut, die Gespräche dauern ja schon eine ganze Zeit lang an und es gibt da verschiedene Vorschläge, die aktuell diskutiert werden. Da will ich jetzt auch gar nicht sozusagen der Runde, die das gerade diskutiert, vorgreifen. Und am Ende wird der Haushalt ja auch ins Parlament eingebracht. Das heißt, auch da wird natürlich noch weiter diskutiert und da wird geschaut, ob das alles ja für uns so passt oder ob da nicht noch Veränderungen vorgenommen werden müssen. Aber wichtig ist ja erst einmal, dass wir die Grundlage haben. Und wir haben auch den Bundeskanzler gehört, der zum Beispiel auch bestimmte Wegmarken deutlich gemacht hat, dass er zum Beispiel nicht an der sozialen Sicherheit in Deutschland sparen möchte. Das ist erst einmal ein gutes und ein wichtiges Signal. Wir haben den Ausgangspunkt der FDP, die sagt, dass die Schuldenbremse für sie natürlich einzuhalten ist. Und unser Anspruch ist natürlich aber auch, dass wir Investitionen natürlich nicht nur im sozialen Bereich brauchen, sondern insbesondere auch in den Klimaschutz und auch in unsere wirtschaftliche Stabilität. Und ich bin mir sicher, dass sich da auch auf dieser Linie entsprechende Kompromisse finden lassen werden. Ich sage nicht, dass es einfach wird, aber es ist aus meiner Sicht notwendig.
Sie haben gesagt, Sie sind kompromissfähig. Darf ich nachfragen, wo Sie kompromissfähig sind?
Also ich glaube, es geht insgesamt darum, dass man nicht sozusagen mit verhärteten Fronten in solche Gespräche geht und ich sag mal mit einer Absolutheit, dass man sich nicht aufeinander zubewegt. Und wenn Sie sich die Ampelregierung insgesamt anschauen, also bei allen Problemen, die wir in der Performance haben, ja, so ehrlich muss man natürlich sein und auch bei allen Streitfragen, die es gibt, so haben wir doch immer noch jeden Gesetzentwurf, der in den Deutschen Bundestag eingebracht wurde, auch gemeinsam verabschiedet und haben uns immer wieder aufeinander zubewegt und versucht, die gemeinsame Lösung dahinter zu finden. Und ich glaube, das ist auch in diesem Haushalt möglich und dass da auch entsprechende Kompromisse gefunden werden. Und ich hoffe, dass trotz aller Kompromisse, die da zu finden sind oder zu suchen sind, wir am Ende trotzdem einen Haushalt haben, der auch die notwendigen Weichenstellungen beinhaltet und auch die Investitionen, die notwendig sind, auch darstellt. Und ja, deswegen bin ich auf das Ergebnis gespannt. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir eins haben werden.
Herr Frey, ich vermute mal, Sie sind auch gespannt auf das Ergebnis. Bei einem Haushalt geht es ja immer um Sparen oder Schulden machen. Es geht um Verteilungsfragen. Ist das insofern das, was wir da gerade erleben, ganz normaler, gewöhnlicher Streit um einen Haushalt?
Also es ist normal, dass man darum streitet, weil es geht beim Haushalt ja darum, die richtigen Prioritäten zu setzen. Üblicherweise ist es immer so, dass es mehr Wünsche als Geld gibt. Was wir jetzt erleben, ist sicherlich ein außergewöhnlicher Streit, weil er auch sehr grundsätzlich ist. Da geht es um Fragen des Lösens der Schuldenbremse beispielsweise. Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Und wir haben ja auch gehört, dass schon auch rote Linien eingezogen werden. Also von einzelnen Koalitionspartnern gesagt wird, wo jedenfalls nicht gespart werden kann. Und da muss man einfach sagen, wir haben zwar eine schrumpfende Wirtschaft, wir sind seit gut einem Jahr in der Rezession. Nichtsdestotrotz sind die Steuereinnahmen weiter gestiegen, im Mai um 2,6% gegenüber dem Vorjahr. Also wir haben definitiv kein Einnahmeproblem beim Haushalt. Der Staat hat noch nie so viel Steuern eingenommen wie derzeit. Und deswegen ist es die Verantwortung der Bundesregierung, mit dem vorhandenen Geld eben auch auszukommen. Und dann muss man Schwerpunkte setzen.
Die Ampel verweist auf die vielen aktuellen Krisen, die wir momentan erleben. Auch die letzte Merkel-Regierung hatte so eine multiple Krisensituation zu bewältigen. Sie kennen sich in der Union also mit solchen Situationen aus. Kann man in solchen Situationen, in solchen Gesamtlagen überhaupt Haushaltspolitik nach dem Einmaleins machen oder muss man da auch außergewöhnliche Wege gehen?
Nein, nicht nach dem Einmaleins, aber beim Haushalt und bei der Finanzpolitik geht es natürlich vor allem um Generationengerechtigkeit. Das heißt, dass unsere Generation mit den vorhandenen Möglichkeiten die Aufgaben erledigt, weil wir können nicht davon ausgehen, dass spätere Generationen breitere Schultern haben als wir und wir können auch nicht davon ausgehen, dass die weniger Krisen zu bewältigen haben als wir. Sie haben es ja zu Recht gesagt, also seit ich im Bundestag bin, hatten wir die Staatsschuldenkrise, wir hatten die Migrationskrise, wir hatten Corona, wir hatten eigentlich immer irgendetwas. Und das bringt mich zu dem Verdacht, das könnte auch in Zukunft so weitergehen. Und deswegen glaube ich, muss jede Generation das auch hinkriegen. Es gibt Regelungen in unserer Verfassung, wonach überplanmäßig Schulden gemacht werden dürfen, wenn außergewöhnliche Haushaltsnotlagen vorliegen. Also Dinge, die man sozusagen nicht beeinflussen und vorhersehen kann. So eine Situation hatten wir, aber haben wir derzeit nicht mehr. Und das bedeutet eben, dass man mit den vorhandenen Ressourcen auch auskommen muss.
Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Mihaltsch das anders sieht, ob wir solch eine Situation haben. Ich will aber noch mal bei der formellen Frage des Streits in der Koalition bleiben. Ist es nicht der zentrale oder vielleicht zumindest ein zentraler Punkt für die schlechte Stimmungslage in Deutschland, dass wir gerade beobachten, dass diese Koalition auch beim Haushalt so massiv streitet? Das wirkt für viele so, als ob es keine klare Führung gibt, kein klares Ziel gibt. Glauben Sie, das hat gar nichts mit der Stimmungslage zu tun?
Nein, ich würde die Frage vielleicht anders beantworten an der Stelle. Also ich glaube nicht, dass es nur etwas mit der Ampel zu tun hat. Ja, also wenn wir sozusagen darüber sprechen, wie kompromissfähig ist eigentlich die politische Mitte, dann ist ja nicht nur die Ampel die politische Mitte. Da würde ich auch die Fraktion von Thorsten Frey ausdrücklich mit hinzuzählen. Und die Frage ist natürlich, ob wir vielleicht auch gemeinsame Lösungen finden für die Probleme unserer Zeit. Und auch sozusagen bei einem solchen Haushalt, da geht es ja selbstverständlich auf der einen Seite darum, dass man die richtigen Prioritäten setzt. Also die Einnahmensituation ist ja auch schon angesprochen worden. Aber wenn es so einfach wäre, einfach nur die richtigen Prioritäten zu setzen, dann hätte man einen perfekten Haushalt. Ich glaube, dann hätten auch Vorgängerregierungen anders agiert in dieser Frage. Ja, und ich glaube, wenn man sich auch den Investitionsstau vergegenwärtigt, also vor dem wir ja auch stehen und der sozusagen nicht Ampel verursacht ist, sondern dem wir auch ein Stück weit geerbt haben, dann ist das natürlich auch etwas, was wir auch verstehen müssen, dass auch das in der Lebensrealität und auch im Alltag der Menschen eine wichtige Rolle spielt und wir auch dafür Lösungen brauchen und eben auch haushalterische Lösungen brauchen. Und deswegen ist das mit der Prioritätensetzung nicht ganz so einfach, praktisch aus einem laufenden Haushaltsbetrieb dann plötzlich auch die Investitionen, die notwendig sind, auf den Weg zu bringen. Ich will an der Stelle aber sagen, Sie haben natürlich recht mit der These, dass wenn wir über einen solchen Haushaltsstreit anfangen zu dokumentieren, dass wir vielleicht nicht einigungsfähig sind, dann ist das natürlich etwas, was auch das Vertrauen in die Politik insgesamt ja erschüttert. Und deswegen muss es uns dabei selbstverständlich auch darum gehen, da wo es möglich ist, auch Kompromisse zu machen.
Also selbstverständlich ist es nicht einfach, das würde ich nie unterstellen. Aber man muss ganz einfach sehen, bis 2010 haben wir erhebliche Schulden unter wechselnden Regierungen in Deutschland angehäuft, über Jahrzehnte hinweg. Und Schulden zu machen, führt ja alleine nicht zu Wirtschaftswachstum. Wenn das so wäre, dann müssten in Frankreich, in Italien und in Griechenland müssten die Wachstumsbäume in den Himmel wachsen angesichts der Schulden, die man dort macht. Also es ist wohl eher so.
Das ist ja richtig.
Ja, es ist wohl eher so, dass sozusagen eine sehr solide und nachhaltige Haushalts- und Finanzpolitik am Ende auch zu ökonomischem Erfolg
führt. Aber weil Sie eben.
Aber ein Punkt möchte ich vielleicht an der Stelle noch machen. Mhm. Also der Knackpunkt in der jetzigen Zeit ist ja unzweifelhaft der 24. Februar 2022 gewesen. Und drei Tage später hat der Bundeskanzler an einem Sonntag im Bundestag eine wirklich wegweisende Rede gehalten, die sogenannte Zeitenwende-Rede. Und die Frage ist jetzt eben, wenn man eine Zeitenwende ausruft, dann gibt es ein Davor und ein Danach. Mhm. Haushalterisch ist es nie umgesetzt worden. Natürlich gab es eine neue Herausforderung. Mit Herausforderungen in der Sicherheitspolitik, in der Energiepolitik. Aber die Koalition hat ja insbesondere im Sozialbereich einfach so gemacht, als hätte sich nichts verändert, hat den Koalitionsvertrag abgearbeitet und hat für die Sonderaufgaben ein Sondervermögen aufgelegt. Und das ist natürlich keine Zeitenwende in der Haushalts- und Finanzpolitik.
Nein, aber wenn ich da ganz kurz drauf reagieren darf, auch weil das Thema Generationengerechtigkeit vorhin gefallen ist. Also wir nehmen die Generationengerechtigkeit in dieser Frage sehr ernst. Aber die darf sich natürlich nicht nur sozusagen darin ausdrücken, ob man jetzt Schulden aufnimmt oder beziehungsweise ob man investiert. Also der Investitionsstau, den wir haben, auch der muss ja sozusagen von künftigen Generationen getragen werden. Also das heißt, künftige Generationen baden das aus, was wir heute nicht investieren. Und auch das ist eine schwere Hypothek für alle, die danach kommen. Und das heißt, wir müssen uns jetzt gut überlegen, ob wir heute in unsere Infrastruktur investieren, ob wir heute in ein funktionierendes Land investieren, damit eben künftige Generationen dann halt eben auch ganz anders wirtschaften können, als wir das heute können. Und zum Thema Zeitenwende vielleicht noch eine Bemerkung. Zeitenwende, ja, das sehen wir auch. Und es ist auch wichtig, dass die Zeitenwende in allen Politikbereichen ankommt, eben nicht nur in der Bundeswehr. Aber dann muss mir mal jemand erklären, wie man, ich sag mal, mit einem ganz normalen Haushaltsverfahren, wo es nur darum geht, und so habe ich die These eben verstanden, die richtigen Prioritäten zu setzen, wie dann Zeitenwende gelingen soll. Das kann es auch nicht sein.
Wir wollen alle Punkte ansprechen, das sei versichert. Lassen Sie mich die Diskussion ein bisschen strukturieren. Erstmal noch zu dem grundsätzlichen Frage. Ja. Es scheint ja so zu sein, dass es im Wesentlichen im Streit zwischen den Koalitionsparteien um die Schuldenbremse geht. Es sieht so aus, als ob die Verteilung so ist. Die FDP will unbedingt daran festhalten. SPD und Grüne wollen sie zumindest für bestimmte Ausgaben ja aushebeln. Wenn jetzt so allgemein die Verteilung der Rollen ist, geht es dann am Ende auch um die Koalition selbst oder steht das überhaupt nicht im Raum? Heute hat man übrigens gehört, dass sich die Union auf einen kurzfristigen Wahlkampf vorbereiten würde für den Fall der Fälle.
Ja, da müssen Sie die Union fragen, also wie sie da aufgestellt ist.
Aber wie generell ist denn der Streit in der Koalition, die es ja noch gibt?
Also natürlich müssen wir einen Haushalt vorlegen, das ist ja gar keine Frage. Ja, und ich bin mir aber sicher, dass das auch gelingen wird, dass diese Bundesregierung einen Haushalt vorlegt. Ja, und in dem sich dann auch die Koalitionspartner entsprechend wiederfinden. Und das ist aus meiner Sicht jetzt erst einmal die Grundlage. Alle anderen Szenarien sind Kaffeesatzleserei. Ich bin davon überzeugt, dass es der Bundesregierung gelingen wird, einen Haushaltsentwurf vorzulegen, der dann ins Parlament eingebracht wird.
Aber geht es generell auch um die Schuldenbremse bei den Gesprächen?
Dass wir andere Vorstellungen davon haben, ist, glaube ich, allgemein bekannt. Wir sagen, natürlich dürfen nicht Schulden aufgenommen werden, um zum Beispiel irgendwelche laufenden Ausgaben zu decken. Das wäre in der Tat keine Generationengerechtigkeit.
Also keine Konsum-Ausgaben.
Aber wichtig ist, dass die Schuldenbremse eben nicht zu einer Investitionsbremse wird. Und derzeit sehen wir einfach, dass wir eigentlich keine Schuldenbremse haben, sondern wirklich eine Investitionsbremse, dass eben die Investitionen, die nötig wären in die wirtschaftliche Entwicklung, in die Infrastruktur vor allen Dingen. Ja? Also wenn Sie sehen, dass Autobahnbrücken zerbröseln oder auch, dass die Schieneninfrastruktur, dass heute darüber nachgedacht wird, ob man nicht bestimmte Strecken halt eben einspart. Also all das sind Dinge, die die Menschen in ihrer Lebensrealität treffen und die natürlich auch insgesamt die wirtschaftliche Entwicklung und auch insgesamt die Entwicklung in unserem Land massiv hemmen. Und deswegen müssen wir investieren in Bereiche, in die all die Jahre halt eben leider nicht investiert wurde oder zu wenig investiert wurde. Und da sollte die Schuldenbremse nicht im Weg stehen, weil das geht natürlich auch, wie ich es eben auch dargestellt habe, zu Lasten künftiger Generationen, wenn wir heute das Geld nicht dafür in die Hand nehmen.
Herr Frey, also zwei wichtige Fürsprecher gibt es ja für die Sichtweise von Frau Mihalic. Gewerkschaften und Wirtschaft fordern einhellig Maßnahmen, um die Wirtschaft zu stützen. Man hätte früher von klassischen Konjunkturpaketen gesprochen. Ist das jetzt die richtige Wahl der Mittel? Und wenn ja, wie finanziert man sie?
Nein, ich halte das für die falsche Wahl der Mittel. Also ich würde Ihnen, Frau Mihalic, eindeutig recht geben, dass wir mehr Investitionen in echte Investitionen für die Zukunft brauchen. Aber das bedeutet eben, dass man das nicht über Schulden finanziert, sondern dass man die konsumtiven Ausgaben zurückstutzt. Das ist ja genau das, was man in dieser Situation machen müsste. Man muss ehrlicherweise sagen, bis 2009 hatten wir in unserer Verfassung eben nicht die Schuldenbremse, sondern wir hatten die sogenannte goldene Regel. Das heißt, man darf so viel Schulden machen, wie man Investitionen tätigt. Und plötzlich war dann jede Ausgabe eine Investition. Also eine Investition in den sozialen Zusammenhalt, eine Investition in die energetische Transformation und. Nur das hatte nichts mit der Steigerung von Vermögenswerten zu tun. Und das hat uns ja in die Lage gebracht, die am Ende dazu geführt hat, dass man in einem parteiübergreifenden Kompromiss die Schuldenbremse, wie wir sie heute kennen, ins Grundgesetz gebracht haben. Und einen Punkt muss man auch sagen, man erweckt mit der Schuldenbremse den Eindruck, als würden wir keine Schulden machen. Das ist mitnichten so. Wir haben ein Haushaltsvolumen von 477 Milliarden Euro und der Bund macht dieses Jahr 39 Milliarden Euro Schulden. Darf er nach der Schuldenbremse. Aber das ist eine Menge Geld, 39 Milliarden Euro.
Aber was sagen Sie den Gesprächspartnern aus der Wirtschaft? Sie kommen aus einer sehr wirtschaftsstarken Region. Da gibt es vielleicht nicht ganz so viele Unternehmen, die darauf angewiesen sind. Aber insgesamt steht die Wirtschaft da ja relativ einheitlich
mit ihrer Forderung. Also ich habe Probleme damit. Wir brauchen Investitionen in die Infrastruktur. Das ist vollkommen klar. Aber wenn ich manchem Koalitionär zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass Investitionen immer nur öffentliche Investitionen sind. 90% der Investitionen bei uns in Deutschland sind aber private Investitionen. Das heißt, es macht mindestens genauso viel Sinn, dass man als Staat versucht, den Unternehmen keine Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Und das bedeutet, zu deregulieren, Möglichkeiten zu eröffnen, Chancen zu eröffnen, damit Unternehmen das machen können, was sie machen sollen, nämlich wirtschaften, Innovationen hervorbringen und dergleichen.
Deregulierung wissen Sie aber auch, das dauert ewig lange und haben sich schon so manche Zähne dran ausgebissen. Was sagen Sie jetzt den Wirtschaftsvertretern, wenn die ganz explizit eine Konjunkturspritze fordern?
Also eine Konjunkturspritze ist, glaube ich, derzeit nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass wir strukturelle Probleme bei uns in Deutschland haben. Dazu gehören die höchsten Strompreise der Welt, dazu gehört ein nicht mehr wettbewerbsfähiges Unternehmenssteuerrecht, dazu gehört die Handelspolitik, wofür wir auch die europäische Ebene brauchen, dazu gehört auch, dass sich Arbeit wieder lohnen muss. Also wir haben die Situation, dass wir 1,8 Millionen Stellen nicht besetzen können. Auf der anderen Seite haben wir 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger. Also das passt nicht mehr zusammen. Und das sind strukturelle Fragen, die man angehen muss und für die man Lösungen braucht.
Frau Mihalic, wie stehen Sie zu der Forderung, eine Art Konjunkturpaket aufzulegen? Und wie würde das finanziert werden müssen?
Also ich halte es für wichtig, das habe ich ja eben auch gesagt, dass wir also vor allen Dingen in unsere öffentliche Infrastruktur investieren. Und wenn Herr Frey private Investitionen anspricht, dann entlässt das ja die öffentliche Hand dennoch nicht aus ihrer Verantwortung, eben auch in die öffentlichen Investitionen massiv zu investieren, da wo es notwendig ist. Und ich würde das so einschätzen, dass wir natürlich auch konjunkturell durchaus was machen können. Also dass halt eben auch sich das auch entsprechend darstellen muss, um auch da investiert werden muss, um halt eben auch die Wirtschaft insgesamt anzukurbeln. Das ist der eine Aspekt. Aber der andere Aspekt ist halt eben, wie ich das eben sagte, vor allen Dingen auch in die Infrastruktur unseres Landes zu investieren, weil das halt eben auch viele Jahre nicht gemacht wurde. Und da kann man sich eben nicht darauf zurückziehen, dass man ja nur sozusagen die privaten Investitionen irgendwie entfesseln müsse. Also selbstverständlich muss man auch auf der Seite etwas tun. Also wir machen ja auch Gesetze, die halt eben auch die Bürokratie abbauen sollen, die wir nicht aufgebaut haben, aber die sozusagen an der Stelle vielleicht auch zu einem Hemmnis wird. All das muss man tun. Also ich argumentiere ja nicht so, dass man das eine tut und das andere lässt. Aber wichtig ist, dass wir am Ende auch ein stimmiges Gesamtpaket haben. Und da würde ich mich zum Beispiel auch über Unterstützung auch aus Ihrer Partei freuen. Also auch einige Ministerpräsidenten der Union sind ja auch der Meinung, dass man zum Beispiel die Schuldenbremsenregeln verändern sollte an der Stelle, dass man sie nicht aufgibt. Das ist ja auch nicht unsere Forderung. Wir sagen ja nicht, die Schuldenbremse muss abgeschafft werden, sondern dass man die Schuldenbremse so verändert, dass sie eben nicht Investitionen hemmt.
Lassen Sie uns konkret einmal dabei bleiben. Wie könnte das aussehen? Also was sollte konkret Herr Frey und die Union machen?
Ja, Herr Frey und die Union könnten uns zum Beispiel genau eben auch bei dieser Forderung unterstützen. Und wenn es darum geht, zum Beispiel auch die Kompromissfähigkeit der politischen Mitte zu dokumentieren, dann reden wir eben nicht nur über Kompromisse, die Ampel finden muss, sondern die wir als Parteien der demokratischen Mitte vielleicht auch gemeinsam finden.
Und in den Bundesländern
ist es ja so. Ja, also wenn man,
also Notlage,
wenn man,
Notlage.
Nein, das meine ich nicht. Also wenn man die Schuldenbremse verändern will, also wenn man sie strukturell verändern will, jetzt nicht nur sozusagen über die Notlage, ja, darüber kann man streiten. Aber wenn man sie strukturell verändern will, dann müsste natürlich das Grundgesetz an der Stelle verändert werden, aber nicht in dem Sinne, und das betone ich ausdrücklich, die Schuldenbremse abzuschaffen, sondern sie so zu verändern, dass sie eben Investitionen, öffentliche Investitionen ermöglicht. So, und das ist aktuell nicht der Fall.
Also, weil Sie ja auch die grundsätzliche Frage nach der Kompromissfähigkeit gestellt haben. Also in dieser Legislaturperiode, wo wir jetzt in der Opposition sind, haben wir in etwa jedem zweiten Gesetzentwurf der Koalition zugestimmt. Also wäre mitnichten so, dass wir sozusagen eine frontale Oppositionsarbeit machen würden. Ganz im Gegenteil, die ist sehr bürgerlich, sehr konstruktiv. Der zweite Punkt ist, wo sollen wir uns denn in der Mitte treffen? Also wir haben bei diesem Punkt ja gar keine einheitliche Haltung der Ampelkoalition, sondern Sie haben es ja dargestellt, es gibt unterschiedliche Positionen. Und deswegen würde sich zunächst einmal die Frage stellen, wo sollen wir uns denn eigentlich mit wem treffen? Und der zweite Punkt ist eben der, dass es für uns tatsächlich nicht denkbar ist, dass wir so etwas machen, wenn gleichzeitig im konsumtiven Bereich nicht gespart wird, sondern ganz im Gegenteil neue Ausgaben aufgebaut werden, auch neue Bürokratie. Also Sie möchten beispielsweise die Kindergrundsicherung machen. Die wird 2,4 Milliarden Euro etwa kosten, wovon etwa 20-25% allein Bürokratiekosten sind. Das kann man nicht machen, wenn man ohnehin schon ein Loch von mindestens 25 Milliarden Euro im Haushalt hat. Ich könnte andere Sachen ansprechen. Sie wissen auch, dass die Ausgaben fürs Bürgergeld in den letzten 2 Jahren geradezu explodiert sind. Sie wissen, dass wir allein letztes Jahr für das Thema Migration knapp 50 Milliarden Euro in Deutschland ausgegeben haben. Also am Ende des Tages bleibt es halt dabei, dass man den Euro nur einmal ausgeben kann. Und ich plädiere dafür, dass man zunächst einmal an die konsumtiven Ausgaben geht, die reduziert, so schwer das auch sein mag, um mehr investieren zu können.
Konsumtive Ausgaben, das hört sich sehr technisch an. Was sich letztendlich dahinter verbirgt, sind ja Gelder, die sozusagen nicht eine Investition in die Zukunft gibt, wo man später zumindest messbar was zurückbekommt, sondern es sind Ausgaben beispielsweise, die in den Sozialstaat reinfließen. Frau Mihalitsch, also wenn die Schuldenbremse bleibt, und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie sich vermutlich nicht sonderlich verändern wird. Die FDP hat da keine Gesprächsbereitschaft, so scheint es jedenfalls. Die Union, das hat Herr Frey jetzt auch noch mal gezeigt, auch nicht unbedingt. Da müssen ja am Ende Ausgaben gekürzt werden, die konsumtiven Ausgaben möglicherweise. Wo fangen Sie da konkret an?
Also das ist ja genau Gegenstand der Gespräche, bei denen wir drei, glaube ich, nicht mit am Tisch sitzen. Also das heißt, das wird jetzt innerhalb der Bundesregierung besprochen werden müssen, wo vielleicht noch Einsparmöglichkeiten sind.
Aber Sie haben Fantasie als parlamentarische Geschäftsführerin.
Ja gut, also das... Also ich will jetzt nicht darüber spekulieren, wo das am ehesten sein müsste. Also ich habe sehr viel Respekt vor der Aufgabe, die jetzt gerade auch vor der Bundesregierung liegt. Und deswegen steht es mir jetzt gerade auch nicht an, da jetzt mit schlauen Ratschlägen aufzuwarten. Fakt ist, wenn solche Einsparungen notwendig sein werden, um am Ende einen Haushalt vorzulegen, dann müssen sie natürlich irgendwo vorgenommen werden. Und ich glaube, dann sind sozusagen alle Bereiche gefordert, da die entsprechenden Einsparungen auch vorzunehmen. Also in welchem Umfang das dann jeweils sein wird oder sein kann, das ist natürlich genau Gegenstand eines solchen Aushandlungsprozesses. Aber ich will vielleicht noch mal einfach auch, weil es ja auch der Titel der Sendung ist, noch mal über die Kompromissfähigkeit sprechen. Und Herr Frey hat eben einen Kürzungsvorschlag gemacht, ja, zum Beispiel beim Bürgergeld, ja, das einzusparen. Also das ist nicht das erste Mal, dass Sie sich das anhören müssen, aber Sie haben dem Bürgergeld, so wie wir es jetzt haben, zugestimmt als CDU-CSU. Ja, wir waren im Vermittlungsausschuss zusammen, also im Vermittlungsausschuss aus Bundestag und Bundesrat. Wir haben da einen Kompromiss erarbeitet über die Struktur des Bürgergeldes, so wie sie heute vorliegt und so wie sie heute auch angewandt wird. Mhm. Und jetzt, wo wir diese Struktur haben und das Bürgergeld eben auch in der Form besteht, jetzt sagen Sie als CDU, CSU wieder, nee, davon wollen wir jetzt nichts mehr wissen. Nein. Wir möchten etwas anderes.
Aber Frau Mihalic,
was ich einfach damit sagen will, ist, und das ist aus meiner Sicht einfach ein wichtiger Punkt, gerade in Zeiten, wo wir so viel darüber reden, dass auch Vertrauen in die Politik oder in politische Entscheidungen nicht oder nicht mehr so gegeben ist, wie wir uns das alle gerne wünschen würden, ist es aus meiner Sicht kein gutes Zeichen, wenn man als Partei, als demokratische Partei, einen Kompromiss eingeht und den dann sozusagen bei der nächsten Gelegenheit wieder in Frage stellt. Also das haben wir als Oppositionspartei, und wir waren lange genug in der Opposition, glaube ich, in der Form nicht gemacht, obwohl da viele Kompromisse auch gemacht wurden, denen wir auch zugestimmt haben, die wir alle so nicht gewollt haben, die alle nicht im grünen Wahlprogramm standen. Ja, aber ich finde, das ist etwas, dass es uns auszeichnet, dass wenn wir Kompromisse finden, dass wir dann auch gemeinsam dazu stehen.
Ja, also das ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass wir im Vermittlungsausschuss einen Kompromiss gefunden haben. Wir haben nie aus Begeisterung zugestimmt, sondern weil wir aus unserer Sicht das Schlimmste verhindern konnten. Das ursprüngliche Bürgergeld war im Grunde genommen kurz vor dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und das wollten wir nicht. Und wir haben es deshalb geschafft, dass zumindest wenige Sanktionsmöglichkeiten im Gesetz geblieben sind. Aber das war sozusagen unsere Möglichkeit, ein noch größeres Problem zu verhindern. Seitdem hat sich ja einiges verändert. Unmittelbar danach ist das Bürgergeld um 12% erhöht worden.
Ja,
das haben wir
schon
im Blick gehabt. Genau. Und weitere 12 Monate später ist es um weitere 12%
erhöht.
Nein, das wussten wir da nicht. Also innerhalb von 12 Monaten, innerhalb eines Jahres, ist das Bürgergeld um etwa 25% erhöht worden. In einer Zeit, wo die Reallöhne in Deutschland das erste Mal in der Bundesrepublik um 4,2% gesunken sind. Dass das am Ende dazu führt, dass für ganze Bevölkerungsgruppen Arbeit sich nicht mehr lohnt, ist nicht nur offensichtlich, sondern das sehen wir jetzt an den Zahlen. Und darauf muss Politik doch reagieren.
Also Herr Frey, wir haben kein neues Gesetz gemacht. All die Veränderungen, die Erhöhungen, die Sie gerade angesprochen haben, waren Bestandteil des Bürgergeldpaketes, dem Sie zugestimmt haben. Wir haben in der Zeit keine gesetzliche Veränderung vorgenommen, die das entsprechend eingeleitet hat. Also insofern, das haben Sie gewusst oder hätten es wissen können. Jedenfalls, es ist ein gemeinsam getragener Kompromiss gewesen. Und ich persönlich halte es einfach für schwierig an der Stelle, wenn man einen Kompromiss gefunden hat, dass man dann am Ende nicht mehr dazu steht, weil vielleicht bestimmte Entwicklungen nicht vorhergesehen
wurden. Aber Sie sehen die Probleme doch auch, oder? Beim Bürgergeld. Oder sehen Sie die nicht?
Wenn ich da einmal Argumentationshilfe für beide Seiten geben darf, im Wesentlichen verstehe ich so, ist es ja, damit argumentiert ja auch die Opposition immer wieder, dass es einen Zusammenhang gibt mit dem Lohnabstandsgebot. Ist das nicht tatsächlich ein Punkt? Man könnte ja bestimmte Entwicklungen, wie beispielsweise die Inflation, die konkreten Auswirkungen des russischen Angriffskrieges, auch dass die Corona-Pandemiefolge noch so weit reichen, im Einzelnen könnte man ja gar nicht so absehen. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass der Abstand zwischen denen, die in der sozialen Hilfe sind, vom Staat, also dem Bürgergeld, und denen, die arbeiten gehen, nicht mehr ganz so groß ist, wie man sich das vielleicht wünscht. Ist das ein Argument, das Sie denn dem Grunde nach folgen können?
Also ich muss jetzt das vielleicht mal aus einer persönlichen Perspektive darstellen. Also ich komme aus einer Stadt mit der höchsten SGB-II-Quote, also was man Bürgergeldempfängerin nennt, ja, des Landes, ja, genau, aus Gelsenkirchen. Und das Thema Bürgergeld, Armut, insbesondere aber auch Kinderarmut, ist in meiner Stadt ein sehr, sehr großes Thema. Und ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn wir den Vorschlägen der CDU, CSU folgen würden, welche sozialen Verwerfungen das in meiner Stadt auslösen würde. Und das ist jetzt nur sozusagen ausschnitthaft, ja, das, was ich hier darstelle. Es wäre aber etwas, was so einschneidend wäre, das wäre für das soziale Gefüge einfach verheerend. Und ich glaube, es gibt auch genug Regionen in Deutschland, denen es ähnlich geht, weil wir nun mal sozusagen, das Armut und Reichtum ist nun mal in unserem Land sehr, sehr ungleich verteilt. Ja, und das ist auch eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Das löst man nicht mit dem Bürgergeld. Ja, das will ich auch an der Stelle sagen. Das löst man nicht mit dem Bürgergeld. Aber mit dem Bürgergeld ist es möglich, die schwerwiegendsten Folgen eben dieser sozialen Verwerfung einigermaßen abzufedern. Ich finde, Sie haben einen Punkt, wenn Sie sagen, es muss auch ein Abstand sein, ja, zu den Erwerbstätigen, ne, zweifellos. Und wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, beziehungsweise wenn ich mir das auch von unseren Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern richtig schildern lasse, dann ist auch noch der Abstand so gegeben, dass man immer noch sozusagen mehr im Portemonnaie hat, wenn man noch arbeiten geht. Das ist der eine Punkt. Ja, das mögen Sie vielleicht anders sehen und auch anders darstellen. Aber dann nützt es doch nicht, sozusagen bei den Schwächsten in der Gesellschaft anzufangen und das, was zum Existenzminimum notwendig ist, um auch gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, da anzusetzen. Da müssen wir doch an der anderen Seite ansetzen und auch beim Thema Mindestlohn was machen. Auch da gibt es Vorstellungen oder zum Beispiel auch insgesamt in der Lohnpolitik. Das wäre aus meiner Sicht der zielführendere Ansatz, weil wie gesagt, wenn wir bei den Schwächsten in der Gesellschaft anfangen, da auch noch an sozialen Einsparungen Dinge vorzunehmen, dann werden wir, glaube ich, noch ganz andere Probleme haben, die wir dann auch gesellschaftspolitisch nur ganz schwer in den Griff bekommen.
Aber darf ich Ihnen auch ein lebenspraktisches Beispiel aus meiner Heimat, aus Baden-Württemberg, nennen? Der Präsident des baden-württembergischen Landkreistages, das ist der Landrat von Tübingen, der hat im vorvergangenen Sommer einmal eine Beispielrechnung aufgemacht. Eine Familie in seinem Landkreis, Vater, Mutter, zwei Kinder mit 15 und 17 Jahren, sind Bürgergeldempfänger. Die kommen im Landkreis Tübingen, das ist immer etwas spezifisch, je nachdem, wie die Mietpreise sind, auf 3.300 bis 3.500 Euro netto. Wenn jetzt die Mutter oder der Vater Alleinverdiener wäre in dieser Familie, müssten sie ein Bruttogehalt von über 5.000 Euro haben, um auf den gleichen Betrag zu kommen. Jetzt wissen Sie selbst, dass es jede Menge Ausbildungsberufe gibt, wo sie das nicht schaffen können, auf diesen Betrag zu kommen. Ja, das stimmt. Am Ende, wenn man aufstockt und Ergänzungsleistungen und dergleichen bekommt, dann kann es sein, dass man für 40 Stunden Arbeit noch 200 oder 300 Euro mehr hat, als wenn man 0 Stunden arbeitet. Aber mit Gerechtigkeit hat das doch nichts zu tun. Und weil Sie den Mindestlohn ansprechen, ich bin sehr dafür, dass wenn jemand arbeitet, insbesondere Vollzeit arbeitet, dass er dann davon auch leben kann oder sie davon leben kann. Das ist auch eine Frage der Würde. Aber es ist natürlich auch eine Illusion zu glauben, dass man Preise, auch Löhne jenseits des Marktes durch den Staat frei bilden könnte. Das ist natürlich auch nicht zutreffend.
Nein, wir können aber auch über die Mieten sprechen, wir können auch über andere sozialpolitische Maßnahmen sprechen.
Lassen Sie uns genau das machen, weil die Diskussion um diese Rechnung, die ging ja auch durch die Medien und da gab es auch unterschiedliche Blicke drauf. Einen Aspekt möchte ich aber noch mal gesondert herausnehmen. Wir reden ja nicht nur über das Bürgergeld, wenn wir darüber reden, dass es konsumtive Ausgaben gibt, also Ausgaben des Staates in soziale Belange. Ein Aspekt ist ja der, dass gerade junge Menschen unter zum Beispiel Inflation oder auch den steigenden Mieten in den Großstädten, da wo sie studieren wollen oder eine Ausbildung machen wollen, leiden. Wir haben jetzt bei der Europawahl das Wahlverhalten von jungen Menschen gesehen. Wenn man jetzt keine öffentlichen Gelder mehr zur Verfügung stellt, um diese jungen Menschen zu unterstützen oder auch nur Jugendhäuser aufrechtzuerhalten, fürchten Sie da nicht, dass so richtig was ins Rutschen kommt? Weil das sind ja die Menschen, die wir gewinnen wollen für die Demokratie. Das sind die Wähler von morgen.
Aber das passiert nicht, indem man Schulden macht. Denn Sie haben ja richtigerweise darauf hingewiesen, wir haben zurzeit ganz viele Probleme. Also neben der wirtschaftlichen Entwicklung ist es eine Rezession, es ist Inflation, es ist ungeordnete Zuwanderung. All das gehört ja in diese Melange zusammen. Und im Bereich der Inflation muss man sagen, das hat etwas mit der Geldpolitik zu tun. Das macht bei uns eine unabhängige Notenbank. Aber Geldpolitik basiert auf der Basis von Fiskalpolitik, wenn ich das mal so sagen darf. Und was bedeutet das im Einzelnen? Wenn der Staat permanent über seine Verhältnisse lebt, dann ist es die Inflation, die morgen kommt. Und deswegen ist den jungen Leuten natürlich nicht geholfen, wenn man heute einfach nur mit der Gießkanne Geld verteilt, dass sie anschließend über die Inflation oder gegebenenfalls höhere Steuern selber wieder zurückbezahlen. Deswegen, auch da liegt mir an der Nachhaltigkeit. Man muss dann eben schauen, was ist treffsicher, wo kann man wirklich etwas erreichen. Und da muss man, glaube ich, sehr genau schauen, wie man das öffentliche Geld einsetzt.
Frau Mihaljc, und genau an diesem Punkt verzahnen sich ja eigentlich die beiden Themen, die wir im Titel dieser Sendung haben, Migration und Finanzpolitik oder Sozialstaat. Kritiker der deutschen Politik sagen ja, gerade weil wir so ein hohes Sozialhilfeniveau haben, also beim Bürgergeld, jetzt sind wir so etwas wie ein Magnet für Zuwanderung nach Europa. Glauben Sie, dass an diesem Argument was dran ist, dass man daran auch etwas ändern muss?
Nein, also das ist ja sozusagen die These, die immer aufgebaut wird. Nur weil Deutschland ja so ein guter Sozialstaat ist, kommen besonders viele Zugewanderte zu uns. Also ich glaube, in erster Linie muss man sich mal die Gründe für Flucht und Migration eben anschauen. Und das ist ganz sicherlich nicht das Bürgergeld in Deutschland, sondern das sind Ursachen, die halt eben in den Heimatländern der betroffenen Personen liegen, weshalb sich Menschen eben auf den Weg machen. Und dann spielen noch ganz andere Faktoren eine Rolle. Dann spielen zum Beispiel Faktoren eine Rolle, ob es zum Beispiel schon eine Community hier aus dem gewissen Land hier gibt, ob sich dann Menschen sozusagen gezielt zu uns auf den Weg machen oder ob sie nicht lieber in anderen Ländern bleiben. Deswegen, ich würde da keinen Zusammenhang herbei konstruieren, weil nichts ist monokausal an der Stelle, ja, sondern es hat immer mehrere Faktoren, es hat immer mehrere Ursachen, warum sich Menschen erstens auf den Weg machen und zweitens dann den Weg nach Deutschland suchen.
Also beim letzten Punkt gebe ich Ihnen recht, nichts ist monokausal, sondern es gibt immer viele verschiedene Gründe. Die Grundthese teile ich schon nicht. Aber in jedem Fall würde ich sagen, wenn sich die Menschen auf den Weg machen, wenn sie aus ihrer Heimat fliehen und sie sind auf dem Weg nach Europa und sie stellen sich die Frage, wo gehe ich jetzt hin? Dann sprechen eben nahezu alle Gründe dafür, nach Deutschland zu gehen. Und das ist der Grund, warum wir die mit Abstand meisten Asylanträge in Europa haben. Da gehört etwas dazu, was wir jetzt nicht unmittelbar beeinflussen können, nämlich wie groß ist die Community, die die gleiche Sprache spricht wie ich, oder Familie. Und wir haben in Deutschland ganz besonders viele Syrer, ganz besonders viele Afghanen. Das ist natürlich ein Anziehungspunkt. Es sind die Leistungen sowohl nach dem Asylbewerberleistungsgesetz als auch das Bürgergeld. Das ist aber auch die Frage, wo können Sie am leichtesten den Familiennachzug gewährleisten? Das wird in Deutschland sein. Wo haben Sie am ehesten die Möglichkeit, einen Spurwechsel zu machen? Das ist in Deutschland. Wo haben Sie am ehesten die Möglichkeit zu bleiben, obwohl Sie abgelehnter Asylbewerber sind? Das ist in Deutschland. Und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, für die allermeisten, die eine ganz nüchterne Abwägung machen, in welchem Land finde ich die besten Voraussetzungen vor, die kommen auf Deutschland und deswegen kommen sie hierher und deswegen haben wir mit den Konsequenzen zu leben.
Herr Frey, rutschen wir da aber nicht oder besteht nicht mindestens mal die Gefahr, dass wir in so eine Neiddebatte abrutschen, also die Menschen, die am unteren Ende unserer Sozialskala sitzen, gegeneinander ausspielen?
Nein, also das will ich jedenfalls nicht. Ich bin sehr dafür, dass man einen nüchternen Blick auf die Dinge hat. Und da muss man einfach sagen, aber die Frau Mihaljc nimmt die Realität ja auch zur Kenntnis und sieht es. Wir haben in den letzten 2 Jahren alleine gut 600.000 Asylbewerber in Deutschland gehabt. Dazu kamen etwa 1,1 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Ich sage das deshalb, weil das alles Menschen sind, die hierher kommen, die integriert werden müssen, die Wohnraum brauchen, deren Kinder in den Kindergarten oder in die Schule müssen und dergleichen mehr. Das heißt, für die Frage, wie schaffe ich Integration, und das sind ja in der Regel die Kommunen, die das dann machen, ist es einfach eine gewaltige Herausforderung. Und das trifft auf ein Land, das muss man ehrlicherweise auch sagen, in dem 25.000 Lehrerstellen nicht besetzt werden können, in dem 800.000 Wohnungen fehlen, so sagt es jedenfalls der Deutsche Städtetag, in dem etwa 400.000 Kita-Plätze fehlen, wo sie Probleme haben, nicht nur im ländlichen Raum, wenn ihr Hausarzt in Rente geht, einen Ersatz zu finden in einigermaßen zumutbarer Nähe. Also das sind einfach faktische Probleme der Infrastruktur, die wir bei uns haben, die auch dem größten Herzen Grenzen setzen. Das muss man, glaube ich, einfach sehen.
Also ich teile die Analyse zu 100%, ja, dass das natürlich all diese Probleme, vorhanden sind, die Sie beschreiben. Und die Frage ist natürlich, wie wir diese Probleme lösen. Und da sind wir sozusagen wieder etwas so am Beginn des Themas, ja, also auch beim Thema Haushalt. Was geben wir denn aus für das Thema Integration? Was geben wir denn aus für Kita-Plätze? Ja, wie können wir denn zum Beispiel sozialen Wohnraum schaffen? Wie können wir dafür sorgen, dass eben auch unser medizinisches Versorgungssystem mit dieser Situation nicht überfordert ist? Also wie können wir sozusagen all das leisten, was ja eben vor allen Dingen auch den Menschen zugutekommt, die ja schon bei uns leben? Also es ist ja nicht so, als müsste man sich nur die Migration wegdenken und dann wären alle Probleme gelöst, sondern dann fehlen immer noch Lehrer. Dann fehlt immer noch sozialer Wohnraum und dann haben wir immer noch ein Problem auch mit der medizinischen Versorgung, vielleicht auch im ländlichen Raum. Und das sind doch Probleme, denen wir uns stellen müssen. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir eben auch in diese Bereiche investieren, dass wir in den Kita-Platzausbau investieren, dass wir in die Schulen investieren, in unser Bildungssystem. Ja, dass wir all diese Dinge auffangen und dass wir vor allen Dingen auch die Kommunen, ja, die wirklich vor einer herausfordernden Situation stehen und das nicht erst seit gestern, sondern auch schon seit einigen Jahren, wenn wir mal ganz ehrlich sind und auch nicht seitdem die Ampel regiert, sondern auch schon davor mit all diesen Problemen auch wirklich sehr zu kämpfen hatte, wie wir die Kommunen dabei unterstützen, all diese Aufgaben zu lösen, damit das Land auch tatsächlich funktioniert. Und da sind wir natürlich nicht nur im Bund gefordert, da sind wir auch in den Ländern gefordert und da regieren wir ja auch in manchen Konstellationen zusammen und finden auch Lösungen, ja, mitunter. Aber das ist doch etwas, was wir gemeinsam bewältigen müssen, also über die Ebenen hinweg, aber auch zwischen den demokratischen Parteien.
Ich will ja nicht sagen, dass Migration, das wäre ja auch völlig falsch, für alle Probleme bei uns im Land verantwortlich
ist. Es gab einen Innenminister, der genau das gesagt hat. Aber.
Also, das ist nicht meine Position. Aber dass das all die Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, verstärkt, das scheint mir auch unbestreitbar zu sein. Und deswegen muss man doch genau an dem Punkt ansetzen. Und das sehen im Übrigen die Länder auch so. Und zwar unabhängig davon, ob es da CDU-Ministerpräsidenten gibt, SPD-Ministerpräsidenten oder auch einen grünen Ministerpräsidenten. Bei der MPK im vergangenen Monat haben die Ministerpräsidenten den Bundeskanzler aufgefordert, im Bereich der Migrationspolitik und insbesondere, wenn es um das Konzept der sicheren Drittstaaten geht, einen Kurswechsel vorzunehmen. So steht es im Protokoll der Ministerpräsidentenkonferenz.
Ja, das ist richtig. Und jetzt können wir uns darüber unterhalten, ob dieser Kurswechsel tatsächlich auch zu den gewünschten Ergebnissen führt, so wie Sie vielleicht erwarten. Aber doch, ich will an dem Punkt vielleicht mal einmal ganz kurz stehen bleiben, weil das ist doch wichtig. Also das ist doch das Wichtigste eigentlich, dass wenn wir verschiedene Instrumente vorschlagen, um die Probleme, die Sie beschrieben haben, zu lösen. Und wenn Sie sagen, Sie wollen bei der Migration ansetzen oder vielleicht auch bei der Begrenzung oder bei der Frage, wer darf eigentlich bleiben und wer nicht. Also ich höre mir alles an. Wir können über all diese Punkte sprechen, aber dann müssen wir doch über Lösungen sprechen, die auch tatsächlich zu Ergebnissen führen, die in die gewünschte Richtung gehen. Und wenn Sie sich anschauen, was die Ministerpräsidentenkonferenz, also die MPK, vorgeschlagen hat, ja, wenn wir über die Drittstaatenregelung reden, da hat England, glaube ich, gerade sehr große Probleme. Und da reden wir über einen Millionenbetrag pro Flüchtling oder pro Person, der da auszugeben ist. Und wir reden über andere Modelle, sozusagen Menschen halt eben schneller sozusagen ausweisen zu können.
Herr Frey,
All das führt am Ende nicht zu dem Ergebnis, was damit suggeriert wurde. Und das führt doch auch wiederum zu einem Vertrauensverlust.
Also nur einen Satz. Ja? Es hat ja nur ein einziges Land gegeben, das es bisher praktiziert hat, nämlich Australien. Und da hat es funktioniert. Deswegen kommt es auf Tatkraft und Mut an, hier
das auch sind meine eine Stichworte. Lösung zu suchen. Tatkraft und Mut, ich muss mich dazwischen. Okay. Ich will Sie nämlich noch mit einer Schlussfrage sozusagen gleich dann verabschieden. Ich habe am Anfang danach gefragt, wie konsensfähig die Parteien der Mitte sind. Mhm. Frau Mihajic, haben Sie genug Fantasie, um sich auch vorzustellen, dass es auf Sicht eine Zusammenarbeit zwischen Mitte-Linksparteien, beispielsweise den Grünen und Mitte Rechtsparteien, beispielsweise der Union, sagen wir mal, nach einer nächsten Bundestagswahl geben kann?
Also da brauche ich gar keine Fantasie für. Wir regieren ja in einigen Bundesländern zusammen. Also das heißt, wir beweisen ja heute schon, dass wir eben auch diese Kompromissfähigkeit mitbringen und dass das geht. Also ich glaube, wichtig ist einfach zu sehen, dass wir uns dem Problem von unterschiedlichen Ausgangspunkten nähern. Und wenn Sie zum Beispiel die Wirtschaft sehr stark betonen und wir zum Beispiel die Frage von Klima und Umwelt und Naturschutz stark betonen, dann wäre es wichtig, dass man sich von diesen Ausgangspunkten aufeinander zubewegt. Ich glaube aber, dass das möglich ist.
Frei, worauf würden Sie sich eher festlegen wollen? Darauf, wer der nächste Europameister wird oder wer der nächste Koalitionspartner der Union wird?
Also da wird mir das leichter fallen, den nächsten Europameister
zu bitte, und der wird?
Ja. Das wird Deutschland sein.
Ja, da sind wir uns einig.
Frau Bihalitsch, Herr Frei, besser hätte die Sendung nicht enden können. Ihnen herzlichen Dank für die Diskussion hier. Und Ihnen zu Hause vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie jetzt bei Phoenix, es folgt das Aktuellste zum Tag. Und bleiben Sie gesund. Wir sehen uns nach der Sommerpause wieder. Tschüss.